Hi und herzlich willkommen bei unserem Podcast Du Hund, ich Mensch. Mein Name ist Dirk Pfeiffer. Ich unterhalte mich mit dem professionellen Hundetrainer Kai Kramer über die außergewöhnliche Beziehung zwischen Mensch und Hund, positive Erziehung, Problemfälle und Hobbys. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge von Du Hund, ich Mensch. In der heutigen Folge geht es um die Unterschiede in einer Beziehung. Hallo, Kai.
Hey, Dirk. Was macht der gute Loki?
Loki ist, glaube ich, gerade beim Auskämmen.
Auskämmen?
Ja,
das sehr toll. Als wenn er der Beauty Day. Maniküre?
Ja, der kriegt heute. Nee, die ist wieder mit dem draußen, weil der verliert momentan echt viel Haare.
Okay.
Und,
aber jetzt nicht Fellwechsel.
Ich glaube schon fast ja. Also das ist für die Masse, die er da jetzt abwirft, ist das schon echt extrem viel.
Okay.
Ne? Also für einen normalen Haarverlust, den er sonst immer so hat, das war eigentlich noch im Rahmen. Aber mittlerweile...
Ja, wenn die Fellwechsel haben, das ist schon richtig krass halt. Ne? Da kannst du halt irgendwie den zweiten Hund draus machen.
Ja, aber Minimum, das ist ja... Ne? Ja. Nee, aber ja, der hat jetzt Beauty Day heute und ich denke mal, die geht jetzt nochmal mit denen eine Runde und dann, ja.
Schön. Ist dann bei euch auch so ein geiles Wetter? Guckt raus, hast du noch heute noch nicht rausgeguckt?
Nee. Nee, ist diesig. Gestern war schön, aber heute nicht so.
Ja, hier schon. Ist schon echt schönes Wetter. Sonne scheint. Ist kalt, ne? Schweinekalt draußen. Aber,
haben wir auch, ja.
Aber ist sonnig.
Das ist schön. Nee, die haben wir heute leider nicht.
Die haben wir nicht.
Ja. Ja, und bei dir?
Ach ja, also wie gesagt, ne, ich war jetzt ja beim Tierarzt mit Fumi, weil sie was mit dem Rücken hatte, das ist dann irgendwann so, ja, der Hund ist halt schon ein bisschen älter. Und dann auch, was er jetzt sehen sollte, dass der Tierarzt ist wie viele Tierärzte in so einem ganz normalen Wohnhaus halt, ne? Und dann geht er auf das Haus zu und Fumi ist dann so, oh ja, geil, ne, mal was Neues sehen, hier rumschnüffeln. Sie war schon wahrscheinlich schon im Kopf dabei, überall jede Ecke sich anzugucken. Und in dem Moment, wo die Tür aufgeht und wahrscheinlich dieser Tierarztgeruch rauskam, ja. Dann, nein! Das will ich nicht. Ich will weg. Ja, da kannst du auch mal, was du willst. Ich habe auch extra damals, als sie noch ein Welpe war, bin ich ihr zum Tierarzt gegangen, ohne dass der überhaupt was gemacht hat. Also ohne, dass sie eine Spritze oder so bekommen hat, damit sie am Anfang nicht gleich eine schlechte Erfahrung macht. Aber dann, da gleich nach dem ersten Mal war Ende Gelände. Aber diesmal, vielleicht zweimal waren wir ja da, einmal noch zum Röntgen. Die positive Erfahrung war vielleicht auch diesmal, sie ist nicht gepiekt worden. Sie war beim Tierarzt und nicht gepiekt worden. Ja. Aber naja, gut. Die Arme wird alt.
Wie alt ist sie jetzt?
11.
11, ne? Jo. Ja. Naja, Lebenserwartung bei Schiebern ist ja...
Ich habe schon zu dem Tierarzt auch gesagt, Pusuke, ne, stand im Guinness-Buch der Rekorde mit 26. Hallo?
Also, gerade mit der zweiten Halbzeit angekommen, bitte.
Genau. Ja, krass. Aber so im, also so zwischen 12 und 15 liegt so das Durchschnittsalter von Shiba. Sind halt kleine und sehr gesunde Hunde. Ja. Bis jetzt hat sich das ja auch bewahrheitet. Fumi hatte bis auf, als sie noch ein Junghund war, da war ich häufiger beim Tierarzt mit ihr, weil sie irgendeinen Scheiß gefressen hat. Also zum Beispiel Fikusblätter. Die sind giftig.
Ja.
Die in hier Zusammenarbeit. Die Katze hat es von der Fensterbank gefegt und Fumi hat es gefressen.
Geil. Schmeiß mal runter. Geiles Zeug.
Ja, und Sandkolik hatte sie mal, hat sie halt zu viel sandiges Wasser gesoffen. Aber ansonsten war da eigentlich niemals. Ja. Naja. Oh ja, und eine Milbe hatte sie auch noch mal in der Schnauze.
Okay.
Ja, das ist irgendeine Milbe, die kriegen die, also das war, da war sie noch ganz, ganz jung, also da hatte sie ganz frisch sozusagen, weil das kriegen die wohl vom Muttertier.
Oh.
Und mal war das dann, aber das, sonst hat die bis jetzt nichts gehabt, halt, Sonderhund, kann man so sagen. Ja.
Tja, ich bin jetzt mit der Isa dran. Also, ich habe mal so langsam angetastet, mal so einen zweiten.
Auch ein Schieber, oder was?
Ja.
Ja.
Kangal. Hier, Loki, ein Spielkamerad. Weißt du, wow, was ist denn das? Nein, wir haben mal, also ich habe es mal so angedeutet, weil Loki ist ja weiß.
Ja.
Und Ich finde ja Black Intern, finde ich ja richtig geil. Ne? Das ist ja meine absolute Lieblingsfarbe von dieser Hunderasse. Ich finde das absolut scharf.
Ja.
Da habe ich gedacht, so, ach, noch mal so ein. Ne? Und dann sagt sie, ja, aber sagt sie, ach, dann sind wir wieder so darauf angewiesen, weil ist ja nicht so einfach, wenn du zwei Hunde hast, die dann irgendwo unterzukriegen, als wie einen. Ne?
Ja.
Ich gesagt, stimmt. Ich sage aber, da muss ich ja mal so ein bisschen gegenspielen. Dann habe ich dann halt gesagt, ist der Loki aber nicht so allein, wenn wir den mal alleine lassen, ne?
Ja, also das hat tatsächlich, also den zweiten Hund zu erziehen ist echt einfacher, weil da der erste mitarbeitet sozusagen, genau. Ne? Und sie lasten sich ein bisschen gegenseitig aus, ne, indem sie einfach miteinander tollen. Und so. Also das heißt, auch da wird es ein bisschen leichter, aber ist auch tatsächlich so, einen einzelnen Hund im Alltag ist einfacher, als wenn du mehrere Hunde hast, ne?
Klar, ja, wenn du den einen suchst, ist der andere schon weg. Ne?
Ja,
das ist halt.
Und hier, drei ist sogar richtig. Also da ist.
Das ist
ja, da viele Hotels machen da aus irgendwelchen Gründen hier einen Cut. Sagen, zwei Hunde ist okay, drei nicht. Mhm. Und bei Campingplätzen ist der oft wohl, also ich bin nicht so der Camper, aber von Bekannten, die das machen, die hat nämlich vier hier, oh, wie heißen die ja noch, diese kleinen Collies. Ne? Sagte, die machen bei drei einen Cut und sie hat vier. Sie ist dann wohl öfter einfach sneaky draufgegangen und hat dann so getan, als wenn sie das Schild nicht gesehen. So. Aber die sagen oft, nee, mehr als drei Hunde wollen wir nicht.
Ja, krass.
Ja,
ja, wir sind jetzt erstmal am Anfang. Loki ist ja jetzt ein Jahr und was weiß ich nicht, ne, ein paar Monate.
Ja.
Ne, und wir warten auf jeden Fall nochmal. Ne, ich sag mal, bis jetzt.
Ja.
Auch wenn man ja immer über diese Pflegephase und so spricht, also bis jetzt muss ich sagen, haben wir echt Schwein gehabt. Und die Frage ist halt immer, haben wir das noch einmal? Ne? Das ist halt, wir haben bis jetzt echt immer Glück gehabt. Und der Loki ist halt ultra schmusig, ultra ruhig, total gelassen, auch mit seinem Umfeld. Außer wenn die Schwiegermutter nach oben kommt, da rastet der aus. Da denke ich mir, was ist mit dem denn los? Aber da mag er es halt irgendwie nicht, ne? Aber
ja, ich meine, gut, also es ist sicherlich, man kann Glück haben, dass ein Hund mehr oder weniger so in die Art schlägt, die aus der ist. Aber ich meine, du hast dir auch von Anfang an sehr, sehr viel Mühe gegeben mit der Erziehung. Ne? Also das ist natürlich jetzt im Nachhinein schwer zu sagen, wie viel habt ihr da geleistet und wie viel hat er von sich aus mitgebracht. Ne? Aber auf jeden Fall hat das eine nicht zu kleine Rolle gespielt, weil das zum Beispiel, dass du den ständig zur Arbeit mitnimmst, das wird ihn sehr stabilisiert haben, dass er einfach alles kennt und sagt so, pff, ja, ne? Und dann so gechillt ist und so. Solche Sachen. Ne? Dann hier musstet ihr nicht lernen, dass das habt ihr nicht erstmal versucht, es mit Zwang zu machen, ne? So, was ja viele machen, ne? Weil sie es vom Labrador gewohnt sind. Also dem einfach zu sagen, du machst so, wie ich sage.
Genau.
Ne? Und dann wird ein Schieber rebellieren.
Und ja. Sagen,
kannst mich mal.
Ja.
Ja. Ja. Naja, aber hier, gut, ist eine gute Überleitung zum Thema. Genau, also ich bin darauf gekommen so ein bisschen, weil ich das ja häufig höre, wenn du mit deinen Hunden, zum Beispiel wenn ich das mit meinen Hunden an die Seite gehe, ne, ich laufe da ja mit dreien, ich gehe häufig an die Seite, weil wenn ich auf so über Feldwege laufe, dann blockiere ich eigentlich die komplette Straße mit meinen drei Hunden. Ne? Also wir laufen ja dann alle vier nebeneinander. Ne? Dann, wenn ein anderer Hund von vorne kommt, musst du ein bisschen beiseite gehen. Das nützt einfach nichts. Ne? Die kommen nicht an dir vorbei. Und dann kommt das schon mal vor, weil die kriegen dann ja Leckerlis dafür, dass sie sich hinsetzen. Und sie, ja, die werden ja bestochen und so. Ne? Und dann wird dann immer, also so diese, das kommt ja aus der Lerntheorie, dieses, dass man den Hunden Leckerlis dafür gibt. Und die dann sagen, ja, nee, du musst halt eine Beziehung mit dem Hund aufbauen und so. Und dann geht das auch, ne? Und ja, ich dachte, das ist vielleicht mal gar nicht ganz wichtig, damit so ein bisschen aufzuräumen, dass das eben nicht so ist. Das ist wie bei vielen Dingen, du musst beides machen. Ne? So, also du kannst nicht sagen, das ist gut und das ist schlecht, sondern es kommt darauf an. Halt, ne? Ja, vielleicht, das haben wir hier, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Erstmal zu diesem, dass man den Hund besticht oder belohnt in der Lerntheorie. Das ist eigentlich nicht wirklich richtig. Also in der Fachwelt spricht man dann ja immer von einem Verstärker. Ne?
Genau.
Und das hat was damit zu tun, dass der Hund, wenn er ein Leckerli bekommt oder einen anderen Verstärker, also auch jedes Mal, ich sag zwar immer Leckerli, aber das kann auch ein Spielzeug sein oder manche Hunde mögen es schon, wenn sie positiv angesprochen werden oder gestreichelt werden. Das löst in dem Hund positive Gefühle aus. Ne? Und die Lerntheorie besagt, und die ist halt wissenschaftlich sehr, sehr gut belegt. Sie ist auch schon ein bisschen älter, aber es ist halt bis jetzt auch immer nur belegt worden. Es gab nicht, dass man danach gesagt hat, nee, das stimmt nicht. Ne? So. Und die kommt ein bisschen aus dem, jetzt kommt ein fieses Fremdwort, Behaviorismus. Behavior, kennst du vielleicht, das ist ein englisches Wort, heißt also Verhalten. Ne?
Ja.
Das heißt, man konzentriert sich komplett auf das Verhalten und ignoriert, was in dem Hund passiert oder in den Menschen. Also Lerntheorie wird auch für Menschen benutzt. Ne? Man spricht dann so immer von der Blackbox. Man sagt, ich habe keine Ahnung, was in dem Hirn vorgeht. Mhm. Aber ich beobachte einfach, wenn ich dieses Verhalten zeige, wird sich der Hund auf diese Art und Weise verhalten halt. Und diese Verstärker löst eben in dem Hund ein positives Gefühl aus. Und wo alles, wo der Hund ein positives Gefühl hat, das wird er öfter tun. Alles, wo er Negatives bekommt, das wird er seltener tun. Das ist eigentlich der ganze Deal der Geschichte sozusagen. Ja. Ne? Und also sprich, ist es nicht im Sinne der Belohnung, dass du dem Hund sagst, das hast du gut gemacht, ich freue mich, dass du das gut gemacht hast und ich belobe dich dafür und bezahle dich da quasi für oder bestech dich, sondern das Ziel ist es, dass der Hund halt einfach Endorphine ausschüttet, positive Hormone ausschüttet und das ihn sozusagen auf so einer unterbewussten Ebene dazu animiert, dieses Verhalten einfach häufiger zu zeigen.
Hm.
Das hat auch immer dieses, wenn die Leute sagen, wenn der Hund sozusagen die Matrix knackt, ne? Also wenn der Hund irgendwann versteht, wie er an die Leckerlis kommt und das nicht das ist, was du willst. Hm. Ne? Das zum Beispiel haben wir auch schon, glaube ich, schon mal drüber geredet, wenn man Fehler belohnt. Ne? Also ja. Typisches Beispiel, der Hund zieht an der Leine, du sagst, kommt zurück, der Hund kommt zurück, stellt sich neben dir, kriegt sofort ein Leckerli, geht dann sofort wieder nach vorne in die Leine, ne, also zieht sofort wieder, mhm. Und du sagst wieder, kommt zurück, er kriegt ein Leckerli, weil er versteht dann irgendwann, dass das so eine Verhaltenskette von dir ist. Also Er muss erst ziehen, dann korrigierst du ihn und dann kriegt er für Korrektur, bekommt er dann halt das Leckerli.
Ja.
Und das ist dann halt, dann hat er quasi die Matrix auseinandergenommen. Na, deswegen muss man damit immer aufpassen. Also ich, wenn den Hund lieber dann belohnen, jetzt werden wir bei dem Beispiel bei Fuß bleiben, wenn er das Verhalten länger zeigt, ich überlege mir zum Beispiel, der muss das eine halbe Minute, 20 Sekunden oder so halten, neben mir laufen und dann belohne ich ihn. Und nicht, wenn ich ihn zurückgerufen habe, sozusagen, ja. Ne, gleich. Also das wäre sozusagen so ungefähr das zur Lerntheorie erstmal. Oder nicht wir glauben, wir bleiben da erstmal einfach bei. Wir haben ja auch schon öfter mal darüber, also das hatte ich jetzt ja auch nebenbei erwähnt, dass was schlechte Gefühle bei ihm macht, das lässt er sein halt. Ne? Das wären dann natürlich Bestrafungen. Ja? Wissen wir das auch aus der Lerntheorie, da weiß man Bestrafung in Anführungsstrichen. Also jetzt, das ist im Fachterminus ist das dann halt Negativverstärker halt, ne, so, oder, ja, das ist auch schon ein bisschen negativ, darf man in diesem Fall nicht so sehen, wie mathematisch, Entschuldigung, man muss es wie mathematisch sehen, nicht wie, das ist schön und das ist schlecht, also nicht, das ist etwas Positives, das ist schön und das ist etwas Negatives, ist also schlecht, sondern im Sinne von positiv ist was drauf und negativ ist was weg. Wenn ich also einen positiven Verstärker benutze, dann kriegt er ein Leckerli zum Beispiel. Das ist ein positiver Verstärker. Ein negativer Verstärker. Früher hat man Hunden beigebracht, indem man, dass sie Sitz machen, indem man ihn hinten auf die Kruppe, also hinten auf die Hüfte quasi, draufdrückt.
Genau.
Und wartet, bis er sich hinsetzt. Dann kriegt er erst was Negatives und in dem Moment, wo dieses Negative weg ist, da hat er dann sozusagen in Anführungsstrichen dann eben diese Belohnung im Sinne, das Negative ist weg. Ne? So. Ähnlich ist das mit Strafe auch. Ne? Wenn ich den Hund ausschimpfe oder Fischerdisk benutze oder was auch immer, das wäre eine Positivstrafe. Ich addiere dem etwas Negatives hinzu.
Ne? Was ist
Fischerdisk?
Ja.
Kennst du nicht? Das ist so ein Ring und da hängen dann so Schellen dran. Das klappert furchtbar laut. Der Ritter macht das auch häufig. Der benutzt nie die Fischerdisk. Er benutzt aber das gleiche Prinzip. Er benutzt dann immer irgendeine Kette und schmeißt die auf den Boden. Das ist auch so, das musst du negativ aufladen bei vielen Hunden. Also das reicht nicht einfach, das zu schmeißen. Du musst es vorher auch aufbauen, ja. Dass er das schlecht findet. Ja. Aber letztlich jagst du ihm da so ein bisschen Angst mit ein halt. Ne?
Okay.
Und da kannst du dir eben auch vorstellen, also du jagst ihm Angst ein mit etwas. Das heißt, du machst etwas, du hast da was Negatives, was du dem addierst halt, sozusagen. Und eine Negativstrafe wäre dann halt, du nimmst was Positives weg. Der Hund hat irgendwas, was ihm Spaß macht. Du nimmst ihm das weg. Ne, so, du leinst ihn zu, der läuft frei, du leinst ihn anschließend an. Ne, dann hast du dann eine Negativstrafe halt gemacht. So, ne. Aber wie gesagt, das auch aus der Lerntheorie weiß man auch durch eben, aber nicht durch Beobachtung oder so, sondern, oder doch schon durch Beobachtung, aber nicht durch Beobachtung von einzelner Hunde, sondern von großen Gruppen. Ne. Das ist dann ja immer diese, das bei sowas muss die Gruppe, die man sich betrachtet, die muss immer eine bestimmte Größe haben, um Zufälle auszuschließen halt. Ne? Also das heißt, reicht nicht, wenn ich mir 10 Hunde angucke, sondern ich muss mir eher so 100 bis 200 Hunde anschauen und gucken, ob das dann immer der Fall ist.
Ja, verstehe. Ne?
So, das ist auch der Vorteil einer Lerntheorie, auch wenn sie manchmal ein bisschen, ich sag jetzt mal ein bisschen kalt und ein bisschen sehr, sehr mechanisch ist, sie ist einfach verlässlich, das funktioniert auf jeden Fall. Das ist nicht wie, das hat irgendjemand sich so ein bisschen ausgedacht, vielleicht auch mit einer Menge Fachwissen im Hinterkopf hat er sich das vielleicht überlegt, aber wer weiß, ob er sich da nicht doch irrt. Ne? Mhm. Und bei der Lerntheorie kann man sich ziemlich sicher sein, dass das nicht so bald komplett über den Haufen geworfen wird, weil das schon eben sehr lange, also man soll ja niemals sagen, aber es ist schon sehr, sehr gut belegt. Ne, so. Okay. Deswegen, da machst du halt nichts falsch. Und das ist eben, wenn ich mir also überlege, ich möchte bestimmtes Verhalten, dass der Hund das häufiger zeigt, dann weiß ich, ich kann darauf die Lerntheorie zurückgreifen und benutze dann einfach eben eine positive Belohnung. Gerade vielleicht auch bei Dingen, die für den Hund nicht einzusehen sind. Also zum Beispiel Anti-Jagd-Training.
Ja.
Ich glaube nicht, dass der Hund begreift, warum er den Hasen nicht jagen soll. Der denkt, du bist bescheuert, was soll denn das? Da hinten ist ein Hase, den könnten wir schön jagen, dann haben wir was zu essen. Das macht voll Spaß, dem hinterher zu fetzen. Ne? So, was ist dein Problem, Mensch? Ne? So, wieso machst du das? Ne? So, hast du das nicht gesehen, dass da ein Hase ist? Ne? So, also das oder hier, was ja auch einige machen, dass der Hund zum Beispiel, wenn sie durch die Stadt laufen, dass der am Bordstein wartet. Ne, so. Der versteht natürlich nicht, wie eine Ampel funktioniert. Halt, ne? Obwohl, weiß ich gar nicht. Vielleicht können die das auch.
Man weiß es nicht.
Ja, es gibt da, hast du mal gehört, diese in Moskau, diese Straßenhunde, die U-Bahn fahren?
Nee.
Die leben.
Die warten dann da oder was? An dem Rand, bis die U-Bahn kommt, dann steigen sie ein und dann.
Genau. Ach, krass. Und auch richtig gezielt. Also, die leben wohl eigentlich so ein bisschen außerhalb des Zentrums oder so.
Ja. Yeah.
Und wenn die dann auf Nahrungssuche gehen, wissen sie, die finden besser Nahrung in der Nähe von Menschen, steigen sie in die U-Bahn, fahren in die Innenstadt und holen sich Essen.
Krass.
Das ist schon richtig.
Das ist cool. Ja. Aber Schwarzfahrer, ne? Das ist halt wieder.
Oh ja, in Deutschland würden sie dafür eingesperrt. Gleich in Knast. Wie gesagt, also wenn bei solchen Dingen, wo man sagt, okay, das ist schwierig für den Hund zu verstehen, auch alles, was mit Eigentum zu tun hat, ne? Sage ich das jetzt eigentlich richtig? Besitz und Eigentum? Was ist auch noch was? Also Dinge, die mir gehören.
Das haben wir schon so oft in dem Podcast gehabt, da hast du immer wieder nachgefragt.
Ja, ich krieg's
auch weiß nicht. Es nicht, ich hab's auch noch vergessen.
Ich habe irgendwie auch keine vernünftige Eselsbrücke, aber ich glaube, Besitz ist das, was mir gehört. Und das ist natürlich etwas, was Hunde nicht verstehen halt, ne? Wie gehört dir? Hast du gekauft? Was soll denn das heißen? Ich hab's jetzt.
Ne? Also so. Gehört's mir.
Also ist es jetzt meins, genau, ja. Meins. Also das ist auch, was ein Hund nicht versteht. Warum soll ich dir das Tischbein nicht ankauen? Ne? So, ich bin jetzt gerade da, das ist beruhigend für mich. Hier,
genau, mir jucken doch die Zähnchen. Ne?
Ja, genau.
Ja,
beruhigend für mich, also es macht ein gutes Gefühl, dann mache ich das häufiger. Ne? So. Ja. Das ist halt, solche Sachen versteht der Hund halt alles nicht. Das heißt, du musst ein bisschen auf Lerntheorie zurückgreifen, um dieses Verhalten abzuschalten. Aber, wie ich ja schon erwähnt habe, das heißt jetzt ja nicht, dass Beziehungsarbeit halt völliger Quatsch ist, dass du sagst, nö, wir machen jetzt nur noch Lerntheorie, wir sind damit wissenschaftlich abgesichert und scheiß was drauf. Der wird jetzt einfach nur noch zum Leckerli-Empfänger, der Hund. Ne? Also, das ist natürlich auch nicht. Ne? Also der an vielen Stellen muss der Hund natürlich auch so ein bisschen, also an vielen Stellen muss er dich zum Beispiel auch quasi, ich sag jetzt mal, respektieren im Sinne, also der muss dich, was ich immer sage, der muss dich für kompetent halten, damit der dir folgt. Ne? Der muss denken, ja, der Mensch erstens meint das gut mit mir, ne, das ist jetzt nicht jemand, der mich jetzt irgendwie absichtlich, was ich auf die Straße rennen lässt oder irgendwie sowas, absichtlich ins Unglück stürzen lässt, der meint da schon alles gut mit mir und der weiß auch, was er tut, der ist jetzt nicht völlig irre.
Durchs Feuer auf gar keinen Fall.
Ja. Und das hat dann natürlich eben viel dann eben mit Beziehungsarbeit zu tun, wo das dann zu tun hat, zum Beispiel, dass du mit deiner Körpersprache arbeitest, ne? Dass du eben auf den kompetent wirkst, dass du schnell reagierst, dass du dir für deine Entscheidung nicht ewig Zeit lässt, du kannst die später korrigieren, ne? So ist das nicht. Aber dass du in der Situation erstmal sozusagen Sicherheit vorgaukelst, Kontrolle heuchelst. Ne? Dass du einfach so, ich weiß, was ich tue, vertrau mir. So. Im Nachhinein kann man dann ja immer noch überlegen, okay, war das richtig? Sollte ich das nächste Mal genauso machen oder soll ich das das nächste Mal anders machen? Halt? Mhm. Ja, solche Geschichten. Dann willst du natürlich auch, dass der Hund zu Hause und so, dass er auch mal mit dir kuschelt und sowas. Und dafür ist sicherlich auch Beziehungsarbeit wichtig.
Halt. Natürlich.
Ne? Das ist, ich hatte das Beispiel, das ist Shiba, ist auch so ein Internet-Meme, wenn Leute das vielleicht schon mal gesehen haben. Wenn Shiba sich streichelt, komm, ich will gestreichelt werden und dann aber nur so auf Armlänge. Ne? So näher ran, nein, muss nicht sein. Also Shiba sind jetzt oft nicht so verkuschelt. Und das war am Anfang mit Fumi auch ein echtes Problem. Ne? So, die hatte da einfach keinen Bock drauf. Und dann habe ich sie irgendwann in Anführungsstrichen genötigt, ab einem gewissen Zeitpunkt abends, so wie du es mit der Familie auch machen würdest, so, jetzt ist Familienabend, wir verbringen jetzt Zeit gemeinsam. Das heißt, ich habe sie irgendwann so ein bisschen dazu genötigt, ist mir egal, was du machst, aber du machst es bitte im Wohnzimmer. Ne? So. Und das hat geholfen. Das hat irgendwann, hat sie dann zunehmend auch dann eben die Nähe von uns gesucht. Ne? Und gesagt, so, also nicht nur abends und so, sondern da war sie dann kuscheliger, sage ich jetzt mal. Halt, ne? So. Das ist auch etwas, was du da machen kannst. Das ist halt dann eben auf so einer Beziehungsebene. Und das hilft natürlich auch eben bei der Lerntheorie, also was du da machst, dass der Hund dem auch schneller folgt. Ne?
Also natürlich diese Verbindung zueinander ist halt sehr, sehr wichtig, finde ich. Gell? Gerade auch dieses Kuscheln, ne? Oder auch, wenn ich jetzt überlege, die Anfangszeit mit dem Luki, der war sehr distanziert. Sehr, sehr distanziert. Und dann nach dem Training oder so saßen wir zusammen auf dem Teppich und da habe ich mal geguckt, okay, was macht der jetzt? Will er überhaupt was mit mir zu tun haben? Denkt er, oh, das Arschloch hier, du, die ganze Zeit immer hoch, runter und Sitzplatz. Nee, du. Ne, ist das so, als wenn du mit deinem Chef dann so eine Beziehung eingehst, ne? Und dann auf einmal, dann kam er dann aber an, so zwischen die Beine, hat sich da hingelegt, wollte sich auch krabbeln lassen, hat sich dann auch komplett auf den Rücken gedreht, ne, wo ich dann wusste, okay, der fühlt sich wirklich wohl. Und das ist mittlerweile, ist das wirklich so ein richtiger Schmusi geworden. Auch wenn wir auf der Couch sitzen, der darf ja drauf, ne? Ja. Dann hüpft er auf der Couch, kommt zu uns oder kommt auch zu Isa, legt sich dann dort an die Beine oder geht auch mal hoch, sagt, ey, guck mal hier ist mein Kopf, krabbel mich mal ein bisschen, ich habe gerade Bock drauf. Aber auch nicht zu viel, ne? Das ist jetzt kein, den man so irgendwie mal so im Arm nehmen kann und sagt, komm, ich knuddel dich, das hasst der wie die Pest, ja? Dieses, ich brauch Platz, ja? Und, aber du merkst, dass das unwahrscheinlich, also finde ich, dass das unwahrscheinlich hilft, auch gerade beim Training, ja. dieses verbunden sein miteinander.
Ja. Ja, du hast das ja also wenn du jetzt mit dem richtig trainierst, nicht selten, gerade, also wenn du dem jetzt was Neues beibringst, ne? Ja. Dass du den Hund auch erstmal, du musst ja dieses neue Verhalten aus dem Hund, ich sag mal, rauslocken, ne?
Genau, richtig.
Also irgendwie ihn dazu bringen, okay, zeig das Verhalten, was ich mir von dir wünsche. Kannst es ihm ja schlecht sagen. Und da ist es natürlich auch, wenn du eine gute Beziehung zu deinem Hund hast, ne, dann wird der viel mehr auf dich achten und sagen, ja, ich guck mal, was der so treibt halt, ne, und dich nicht auf einmal wieder mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigen oder sagen, was zappelt der da schon wieder rum, ne, so, was macht der da? Und deswegen, oder hier jetzt die Situation da wieder beim Tierarzt oder so, ne, dass du, dass der Hund so ein bisschen schon Vertrauen damit darin hat, auch wenn das scheiße ist, dass er das erträgt, ne, und dann ihm nicht zubeißt oder so, sagt, nee, ich will hier weg, was soll der Scheiß halt, ne, so. Und das hat natürlich auch, hat viel auch damit zu tun, wenn hier, das zum Beispiel, was häufig empfohlen wird auch, ist, wenn du mit dem Hund beim Spaziergang irgendwie so Hindernisse überwindest, sozusagen, ja, ne, über irgendwelche umgefallenen
Bäume oder, ja, genau, richtig, ja, ja.
Und zwar mit ihm da drauflaufen, nicht den Hund drauflaufen lassen, sondern zu zweit da drauflaufen, einfach weil das dann so ein Abenteuercharakter, so ein Erlebnischarakter hat und man genau, macht zusammen was halt, ja, ne, so, das ist dann schon der Punkt, den man da hat. Und das ist eben auch wirklich ein wichtiger Punkt, aber eben ersetzt nicht die Lerntheorie. Also ersetzt nicht, dass du zwischendurch einfach mal sagen musst, okay, wie bringe ich dem jetzt Sitz bei, ne, ohne ihn irgendwie, also weil wenn du das sonst machst, in der Beziehungsarbeit kannst du ja nicht viel mehr als zum Beispiel wütend zu werden, wenn der Hund nicht das macht, was du willst, auf der Beziehungsebene sozusagen, ne, so sagst so, scheiß Hund, was soll denn das? So. Oder eben, du wartest, also theoretisch kannst du natürlich auch, hast du jetzt ja auch schon ein paar Mal gemacht, ne? Dieses, mir fällt gerade das Fachwort dafür nicht ein, wenn du auf das Verhalten einfach wartest, dass das zufällig gezeigt wird und du
genau, dann, und dann sofort belohnt.
Aber selbst wenn du das jetzt auf der Beziehungsebene machst und sagst, der kriegt jetzt kein Leckerli von mir, sondern ich freue mir einen Keks, wenn er das macht, ist das wieder Lerntheorie. Also du bist dann drin, das ist dann wieder der Verstärker, den du machst halt, ne? Ja, aber ist halt viel umständlicher, den ganzen Tag wie so ein Schießhund da zu warten, dass der Hund sich endlich versehentlich hinsetzt, ne?
Ja, gut, beim Sitz jetzt, ja.
Ja, ja, ich meine jetzt, wenn du das nur machst, ne? Natürlich, es gibt Sachen, wo das auch perfekt funktioniert. Hier, beispielsweise, hab ich da schon mal drüber gesprochen, also ich habe meinen Hunden beigebracht, auf Kommando sozusagen, als Signal hin, sich zu lösen. Der Hintergrund war für mich, wenn ich unterwegs bin mit dem Auto und an die Raststätte gehe, ich will, dass der Hund weiß, okay, jetzt kannst du, ne, und die nächste halbe Stunde vielleicht nicht, jetzt mach, ne, so. Das habe ich genau so gemacht. Irgendwann siehst du das, wenn der Hund kurz davor ist, sich zu lösen, ne, so, machen dann so ein bisschen so ein Händchen. Und dann musst du nur noch warten, bis er wirklich ganz kurz davor ist und dann das Signal einführen und schon hast du es halt.
Genau.
Ja. Das schon kannst du eben ganz gut da machen. Aber wie gesagt, weil ich denke, bei vielen Dingen, also erst entweder du setzt es sowieso versehentlich ein, also du denkst, du machst Beziehungsarbeit, und in Wirklichkeit machst du da Lerntheorie ass rein. Ne? Ja. Oder an manchen Stellen kommst du halt einfach nicht drum rum, wenn du es dir nicht unnötig schwer machen willst halt mit dem Hund. Und es ist auch nicht schadhaft sozusagen. Also es ist nicht so, es hat eben nichts mit Bestechung zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass du positive Gefühle in dem Hund wachrufst, ne, sozusagen. Da fällt mir ein, Big Bang Theory kennst du, oder?
Ja, klar.
Da gibt's nämlich auch eine Folge, wo Sheldon das mit der, wie heißt die Freundin da auch noch?
Die Blonde.
Ja.
Penny. Genau.
Da macht er das mit Penny. Und zwar kriegt sie nämlich dann von ihm immer eine Praline, wenn sie was so macht, wie er sich das vorstellt.
Ja.
Aber eben nicht belohnt. Also er sagt dann auch nicht, das hast du gut gemacht und gib dir das, sondern, ach, möchtest du eine Praline? Ne? Und das finde ich, zeigt ganz gut diesen Unterschied zwischen einer Belohnung und einem Verstärker halt. Ne? Du kannst den Verstärker einsetzen, auch ohne freudig erregt zu sein oder so. Es geht darin, in dem Hund positive Emotionen wach zu rufen und dann wird er dieses Verhalten häufiger zeigen. Halt, ne? So. Also zum Beispiel, weiß gar nicht, was er da gemacht hat. Ich glaube, sie sollte tiefer sprechen oder irgendwie so. Ich weiß es gar nicht mehr.
Ist schon ein paar Tage her.
Ja. Ich weiß es auch nur so grenzwertig, weil ich hatte jetzt in dieser Fortbildung ich werde ja zum Ausbilder ausgebildet. Und die Dozentin hatte diesen Ausschnitt auch gezeigt, als es Verstärker ging. Da dachte ich so, ah ja, guck. Okay. Also deswegen erinnere ich das gerade. Egal. Ich hoffe aber, das ist jetzt einigermaßen klar geworden, oder? Sind jetzt noch Fragen da irgendwie offen? Glaub nicht, oder?
Nö, das war ganz okay. Ja, liebe Zuhörer, wir gehen jetzt rüber zum Wetter.
Naja gut, wir sind jetzt auch schon mit der Zeit schon wieder fast durch. Ne? Ja. Also es geht natürlich um so eine Balance, die du da finden musst zwischen beiden. Ne? So, und du musst einfach erkennen, wo es um die Beziehungsarbeit geht und wo es um die wo die Lerntheorie halt wichtig ist, ne? Es gibt sogar Hunderassen, die stehen da so krass drauf, wenn man mit denen so richtig hartes Training macht, sage ich jetzt mal, ne? Also Collies, Border Collies und so häufig, also so Hütehunde, die häufig, und da musst du sogar sehr präzise sein. Es gibt so, die lassen sich durch Präzision mehr motivieren. Also nicht so wie mit unseren Schiebern, wenn du denen sagst, so, ey Alter, du sitzt jetzt zwar neben mir, aber ich will, dass du deine Pfötchen bitte direkt an meine Füße machst. Dann sagt er irgendwann, aber ich bin so, ich sitze hier, das muss reichen.
Ja, das ist dann, da kommt ja nur dieser Blick so nach dem Motto, so, wie groß ist deine Leberwursttüte? Ne, deine Tube, meine ich. Ne, wie groß ist sie? Dann können wir drüber reden.
Aber ich wollte sagen, und das auch nur, wenn du Glück hast. Weil dann hast du Omi, die sagt, nee, geh weg, brauch ich nicht.
Ganz nah an dir dran, ekelhaft, weißt du?
Ja, genau. Aber mit Fumi habe ich sowas Ähnliches auch schon erlebt. Da habe ich, das war damals bei der Ausbildung zum Hundetrainer, da hatten wir dann so eine Einheit, da ging es halt um Klickertraining und freies Formen. Ne? Dann haben wir geklickert. Und das war auch so, ich freue mich dann immer, wenn Leute sich so selbstsicher fühlen und sagen so, ey, ich bin so geil, und dann kommt Fumi und führt die einfach vor, ne? Sie hat dann immer, also sollte da erstmal den ja auftrainieren, den Klicker. Also Klick, Leckerli. Dann habe ich gemacht. Und dann irgendwann war Fumi, na, komm, brauche ich nicht, geh weg. So, dann kam die Dozentin, sagte, ja, da musst du einen anderen Verstärker nehmen, vielleicht will sie ja geknuddelt werden. Hat dann Klick, hat sie so ein bisschen geknuddelt und Fumi, hey, geil. Klick, hey, geil. Und dann beim vierten Mal, nee, geh weg. Brauche ich nicht mehr, das reicht jetzt. Ja. Und dann hatte ich aber für mich gedacht, so, vielleicht liegt es an der Aufgabe, das ist ihr einfach zu blöd. Das ist ihr einfach zu doof. Bin ich zu Hause gewesen und habe dann angefangen, ihr einen etwas komplizierten Trick beizubringen, wofür ja freies Form das prädestinierte Video ist, ne? Und hab dann das eben auch als Video aufgenommen, ne, um das dann am nächsten Tag zu zeigen. Und dann hat Fumi das mit Begeisterung gemacht. Die hat die Leckerlis gefressen, hat dann gesagt, oh ja, her damit. Das waren diese popeligen hier Diät-Leckerlis, die ich immer habe. Ne? Yeah. Ging dann einfach nicht darum. Es war einfach, okay, die Aufgabe macht Spaß, ich will das machen halt. Ne? So, und dann macht sie das auch. Und das kannst du eben bei, also auch gerade bei so Hunden, die für sowas auch gezüchtet wurden, kannst du das oft sehr krass erleben. Dann sagst du eben zum Beispiel wie dieses Sitz, ich will jetzt von dir, dass du dich sofort neben mich setzt, die Füße dran setzt, so mit dem Schäferhund oder so, Malinois, ne, so. Und ich will das ganz genau so, dass wenn du dann die korrigierst, dass sie dann auch richtig aufgeregt werden und sagen so, nee, ach so, ich darf hier nicht so ganz neben dir, sondern ganz neben dir, ne, so nicht so locker, sondern richtig, ja, dann mache ich das auch, ne, so, das kannst du dabei auch schon manchmal erleben. Kann man manchmal ausprobieren einfach, wenn man merkt, der Hund hat keine Motivation fürs Training, einfach mal gucken, ob es bringt, wenn man die Aufgabe präzisiert, sage ich jetzt mal, ein bisschen anspruchsvoller macht, dann einige Hunde, die rasten dann quasi aus. Ja. Gut, das ist auch, fällt mir ein, das ist auch immer, das sagt man ja mal von Katzen, ne, dass der Katzen seien besser als Hunde, weil Katzen, wenn die zu dir kommen, wollen sie gestreichelt werden. Hunde, die kommen, weil man sie ruft. Ja, kannst ja mal mit Fumi versuchen.
Ja. Das kenne ich. Das hat sie, was willst du?
Ja, nee. Aber du setzt dich neben, es kommt schon manchmal vor, du setzt dich neben sie aufs Sofa. Dann ist sie, nee, das ist mir jetzt zu nah.
Genau, dann geht die wieder, das habe ich auch. Ja. Hab ich auch. Da liegt der Loki da, ich, ach komm, leg sich zu den hinten. Dann guckt der so, sag mal. Ne? Und dann steht der auf, geht an die andere Ecke, der Couch legt sich da wieder und guckt rüber. Ja. Sag, und du bleibst schön da, mein Freund. Ja, ehrlich, das ist auch geil.
Genau. Naja, sind schon geile Hunde.
Ja.
Muss man aber auch mögen.
Das stimmt.
Ja. Na gut.
Judy. Ja, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.